Ah, das Telefon küngelt. Wer da wohl dran ist? Ketzer-Podcast, hallo?
Hallo, hier ist Johanna Rahner. Ich bin Theologieprofessorin in Tübingen.
Ja, Frau Rahner, was können wir für Sie tun?
Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie doch mal los, Frau Rahner.
Ein frommer Mensch kann nicht dumm sein.
Hallo und herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Matthias Krause und ich bin verbunden mit meinen Mitketzern Christian in Freiburg.
Hallo.
Und Philipp in Berlin.
Hi.
Und wir grüßen auch besonders herzlich unseren Mitketzer Nico, dessen Mikrofon kaputt ist und der uns jetzt vielleicht hört, aber wir wissen es nicht. Ja, heute ist der 3. August und wir haben eine ganze Menge Themen. Der Gottesrahn, katholische Theologin, meint, ein frommer Mensch kann nicht dumm sein. Dümmer als der Durchschnitt, Robert Spähmann beweist, ein frommer Mensch kann doch dumm sein. Haha, der Arche-Roller, Timo Roller, der Autor des Buches Das Rätsel der Arche Noah, das wir letztes Mal besprochen haben, hat uns auf seinem Blog erwähnt, zum Glück nicht lobend, das wäre peinlich. Der kostbarste Schatz der Kirche, nein, hier geht es nicht um TVEs Badewanne, sondern um Hostienwunder. Nichts wie weg, Kirchenaustritte letztes Jahr stark gestiegen. Bistum bescheißt bei Bilanz. Das Bistum Limburg hat zum ersten Mal Jahresabschlüsse veröffentlicht. Priester bezahlt Minderjährigen für Sex. Bischof Ackermann will ihn weiter einsetzen. In eigener Sache. Christophobie, Religionskampf und Blasphemie in den Medien. Die Deutsche Vereinigung für christliche Kultur und das Buch Christenhass im Visier. Und unseren schlauen Spruch, diesmal von AMB, vom Atheist Media Blog. Ja, Frau Rahner hat bei uns angerufen. Sie meint, ein frommer Mensch kann nicht dumm sein. Was meint ihr?
Das ist eine ziemlich allgemeine Aussage, die sie da trifft. Dass, man muss natürlich erstmal fragen, was heißt dumm? Und da halte ich es mit dem großen Philosoph Forrest Gump. Dumm ist, wer Dummes tut. Und dumme Sachen zu tun, ist eigentlich etwas, ja, das ich schon bei frommen Menschen gesehen habe. Eigentlich ist das von meiner Sicht aus, das, was sie fromm macht, genau das, was sie doch Dummes tun lassen. Also zum Beispiel, wenn man irgendwas Schlimmes passiert ist und anstatt zu helfen oder was zu tun, man sich erstmal in einen kleinen Raum begibt und die Hände faltet und kniet und hofft, dass das Universum mal eben die Naturgesetze außer Kraft setzt, damit den Leuten geholfen wird, anstatt selbst was zu machen. Das nennt man, glaube ich, auch beten. Das ist schon mal schon eine dumme Angelegenheit. Aber es wundert mich immer sehr, man denkt ja immer, man hat alles gehört und man könnte es nicht mehr toppen, aber ein frommer Mensch kann nicht dumm sein, ist wirklich, wenn man nur, da gibt es ein schönes Bild von Douglas Adams. Das heißt, wenn du gerade auf der Autobahn bist und du mit deinem Golf GTI und du willst gerade einen Gang runtersetzen, um vor dir so einen Porsche zu überholen und du erwischst den Rückwärtsgang und dein Motor hüpft in einem als großer schwarzer Klumpen vorne aus der Kühlerhaube raus und verabschiedet sich auf die Straße. Genau das ist der Eindruck, den ich habe, wenn ich sowas lese. Ich bin völlig verblüfft und perplex.
Philipp, was ist deine Meinung?
Ja, es gibt so einen Spruch von Oliver Kalkofer. Wenn man glaubt, das Niveau ist schon im Keller, kommt ein Schaufelbagger und hebt nochmal 3 Etagen aus. Und daran muss ich immer denken. Ansonsten kann ich mich da vollumfänglich Christian anschließen.
Also wir wollen es ja auch nicht aus dem Kontext heraus zitieren.
Nein, wir sind doch keine Pfarrer, die dauernd Sprüche aus dem Kontext nehmen.
Also Frau Rahner ist katholische Theologin. Man weiß nicht, wie viele es davon gibt. Und sie war bisher in Kassel und ist jetzt nach Tübingen gekommen auf den Lehrstuhl, den Hans Küng früher hatte. Und da musste sie natürlich von der Zeit von Evelyn Finger gleich interviewt werden. Die Zeit hat ja so eine Beilage Glauben und Zweifeln, befasst sich meistens mit Glauben und lässt
weniger mit Zweifeln.
An der Zeit zweifeln. Naja, sie ist jedenfalls interviewt worden und hat jede Menge Stuss gelabert. Christian, ich bin da auch nicht der Auffassung, dass dumm nur der ist, der Dummes tut, sondern auch wer andere verdummt. Sonst wären Theologen ja quasi unschuldig, die tun ja ansonsten nichts. Also, Evelyn Finger von der Zeit hat gefragt, innerhalb dieses Interviews, in den Reformdebatten behauptet die Betonfraktion gern, es liege an den Zweiflern in Westeuropa, dass dort die Kirchen leer sind. Anders als in Südamerika oder Afrika. Jetzt Frau Rahner, ich halte dagegen. Ein frommer Mensch kann nicht dumm sein. Zum Armen gehört das Aber. Wer den Glauben ohne Zweifel will, verkauft ihn unter Niveau. Aha, Petra Bahr höre ich da. In manchen Kirchen Afrikas heißt es, wenn Gott dich auserwählt hat, dann hast du in dieser Welt Erfolg. Das meinte Karl Marx mit Religion als Opium des Volkes. Mir sind halbleere Kirchen mit aufgeklärten Katholiken lieber als volle Kirchen, die die Not der Menschen ausnutzen.
Sind die Kirchen nur noch halb leer? Ich glaube, die sind doch schon dreiviertel leer, würde ich sagen.
Die, die da noch drin sind, ob das dann gerade die aufgeklärten Katholiken sind. Also ich weiß nicht, dieser ganze Spruch macht für mich keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was das mit dem frommen Menschen und dem Dumm zu tun hat. Also wenn sie meint, die Afrikaner wären nicht dumm, dann hätte sie ja keinen Grund, sich über leere Kirchen in Deutschland zu freuen. Also ich werde da nicht schlau draus und überhaupt viele Sachen, die sie sagt, das ist also dummes Gelaber, muss ich sagen. Ich habe hier mir ein paar Sachen mal angestrichen. Beispielsweise, sie sagt, wir sollen mit der Welt katholisch sein und nicht gegen die Welt. Ich möchte die klassische Dogmatik nach außen hin öffnen, interkonfessionell und interreligiös, aber auch im Angesicht von Nichtglaubenden und Zweiflern. Die Dogmatik muss den christlichen Glauben im Heute begründen, für mich Geschwafel. Die Kirche ist mit der Welt unterwegs und teilt daher auch immer ihre Vorläufigkeit. Sie muss der Welt etwas geben, ohne sich darin aufzulösen. Die Kirche soll von der Wahrheit sprechen, aber auch wissen, keiner besitzt sie.
Wie? Ist sie verloren gegangen?
Da wird sie für mich schon so ein bisschen unkatholisch, muss ich sagen.
Ja, ich verstehe das. Die hat doch mal früher die Wahrheit gepachtet. Wo ist die hin?
Die katholische Kirche behauptet ja nun offiziell, dass sie die Wahrheit im Besitz der vollen
Wahrheit. Ja, und wenn die Wahrheit der Realität widerspricht, dann meint sie die Wahrheit, die hinter der Realität ist, sozusagen die hinterliegt. Das heißt, sie haben den Begriff der Wahrheit nicht nur besetzt, gepachtet, sondern auch noch umdefiniert und eingeschlossen irgendwo und holen sie jeden Sonntag raus.
Und das nennen sie dann Katholizismus.
Ja,
also ich würde das nicht Katholizismus nennen. Ich sehe da schon das nächste Lehrbeanstandungsverfahren vor mir. Ich habe es getroffen, bin ja mal extra nach Fulda gefahren, weil sie da so einen Vortrag über Atheisten gehalten hat. Und als sie dann dahin kam, das war so bevor der Vortrag losging, bin ich dann erstmal in der Kantine und da saß sie da schon mit so ein paar, eine Person war irgendwie Ritter vom Jerusalemer Kreuz oder irgendwie sowas. Ich habe dann gefragt, ob ich mich dabei setzen kann und irgendwie kam.
Inkognito, hattest du keinen Aufkleber oder so, einen Button oder so, der dich die Anwesenden davor gewarnt hat, dass jetzt hier ein Heretiker, nee, schlimmer, ein Ketzer, noch schlimmer, ein Atheist sich da hinsetzt?
Glaub nicht.
Nicht? Oh.
Jedenfalls kam er irgendwie auf die Hostienwandlung und dann meinte sie, wieso, das ist doch nur symbolisch gemeint. Und nee. Ich dachte,
nein!
Kein Aufnahmegerät angeschaltet gehabt, denn das wäre natürlich der Killer für die katholische Karriere. Und dann meinte ich, hey, Moment, das dürfen Sie doch gar nicht sagen. Das ist doch ausdrücklich festgehalten, dass es nicht nur symbolisch gemeint ist. Ja, dann, ja aber auch.
Ja, aber auch. Ja,
aber.
Zum Arm gehört das Aber.
Und also da bin ich gespannt. Sie hat ja ihren Professoren, von staatlich bezahlten Professorenjob offenbar sicher. Dann kann sie ja jetzt im Grunde ablassen, so viel so will, und gucken, uns dann drauf ankommen lassen.
Ja, ja. Aber hier würde ich sagen, wer nicht Professor ist, sollte den ersten Stein werfen. Also bitte. Werf du.
Ja gut, der Stein gilt hiermit als geworfen. Also ich war doch wieder sehr überrascht, kann man ja nicht sagen, wie Mit was für
freudig schockiert.
Inhaltsleeren Gesülze man hier, na gut, wenn die Zeit natürlich jede Woche irgendwie so eine 4 Blatt füllen muss mit Glauben und Zweifeln, was sollen sie machen?
Die Zeit ist ja wohl okkupiert jetzt von den ganzen Christenmenschen da. Die haben ja nicht nur dieses Christmon da drin, sondern auch jede Menge andere Beiträge, die sie bringen. Und insofern ist die auch nicht mehr lesbar für vernünftige Menschen.
Der unfute Wiedergänger des Rheinischen Merkur lebt ja darin weiter, genau in dieser Weile.
Und die werden auch finanziell auch in die Richtung steuern, wenn sie so weitermachen, weil wer wird denn sowas sich antun?
Gut. Nun gut. Also, Frau Rahner meint, ein frommer Mensch kann nicht dumm sein. Und wir sind natürlich anderer Meinung. Und gerade zur rechten Zeit ist uns Robert Spähmann zur Seite gesprungen.
Der gute Spähmann,
sich wieder aus
seinem Interesse. Also, man muss auch sagen, Spähmann ist ja bei uns ein Dauerbrenner. Wir, katholische Philosophie interessiert uns brennend. Und Spähmann ist ja einer der führenden katholischen Philosophen. Das heißt, also, wir reden jetzt hier nicht über einen einsamen alten Mann, der in seiner Wohnung da sich irgendwelche Sachen aus der Nase zieht. Nein, wir reden über so einen Mann, der das auch noch veröffentlicht und dessen Wort Gewicht hat.
Leider, Philipp und ich hatten ja schon darüber gesprochen. Also erstmal wehre ich mich ja dagegen, dass Spähmann immer als Philosoph eingeführt wird. Denn ich weiß nicht, was er früher gemacht hat, aber wenn Spähmann was sagt, ist das immer hardcore katholisch. Das ist höchstens irgendwie philosophisch verbrämt, aber meistens noch nicht mal das. Und damit sind wir hier
schon. Er hat Philosophie studiert und deswegen nennen sie ihn immer Philosoph.
Er kommt wahrscheinlich auch besser rüber, als wenn er so. Man muss sich ja heutzutage auch irgendwie von Matthias Matuszek abheben. Und, also Spähmann, jetzt für alle, die es noch nicht wissen, Spähmann meint ja auch, er hätte den ultimativen Gottesbeweis geliefert, nämlich den grammatikalischen Gottesbeweis. Es gibt irgendwie so eine grammatische Konstruktion. Es wird gewesen sein und ohne Gott könnte es die nicht geben. Das ist sein Gottesbeweis, so ist er drauf. Ich glaube, der meint das auch ernst. Also es gibt ja ein Buch mit diesem Gottesbeweis, das er geschrieben hat. Also kein Spaß, also kein beabsichtigter Spaß von ihm.
Und ein frommer Mensch kann nicht dumm sein.
Genau. Und Spähmann hat sich auf einer englischsprachigen Internetseite First Things geäußert. Da ist er meines Erachtens auch richtig aufgehoben, denn Spähmann sieht zumindest so alt aus, als könnte der noch als Augenzeuge von den ersten Dingen berichten.
Der Augenzeuge von der Auferstehung Jesu.
Ich meine, in der Bibel sind die Leute ja mal 800, 900 Jahre alt geworden. Also das kann schon sein, ne?
Also zumindest sieht er so aus. Also Spähmann hat sich gegen die fürchterliche Bedrohung gewandt, dass an der Unauflöslichkeit der Ehe gerüttelt wird. Es ist ja so, dass gab ja diese römische Befragung weltweit, wo die Katholiken gefragt wurden, was sie so zu Sex und Ehe und Familiensachen meinen. Und es wurde ja deutlich, wenigstens in Deutschland, dass auch unter Katholiken diese geltende Regelung, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht an der Abendmahlsfeier, an der Eucharistie teilnehmen dürfen, dass die, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, aber ich glaube, von der Mehrheit der Katholiken abgelehnt werden. Und es wird wohl in der Praxis auch häufig so gehandhabt, wenn die dann doch teilnehmen wollen, dann kriegen die halt auch ihre Hostie. Ich glaube, die Katholiken kriegen ja keinen Wein. Ich glaube, die kriegen nur die Hostie. Also da klaffen wohl Dogma und Realität ziemlich auseinander. Aber das ist natürlich ganz schlimm für Spähmann. Und deswegen hat er also dort jetzt einige super Argumente gebracht, warum das also beibehalten werden muss. Er spricht natürlich von der Unauflöslichkeit der Ehe. Was er letztlich will, ist aber, dass die wiederverheirateten Geschiedenen nicht an der Eucharistiefeier teilnehmen dürfen. Und was mir hier besonders aufgefallen ist, auch unangenehm aufgefallen ist, dass er praktisch unmenschlich argumentiert, weil er so mit kirchlichen Sachen argumentiert. Also er sagt, Jesus selbst hätte gesagt, was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht auseinanderreißen, weil ich mich ja immer frage, wenn zwei Menschen sich entscheiden zu heiraten, warum das irgendwie von Gott ist. Und wenn sie sich dann die gleichen Menschen entscheiden, sich scheiden zu lassen, warum das dann nicht mehr von Gott ist, habe ich also nie verstanden. Dann Spermann sagt weiter, die Schönheit der kirchlichen Lehre kann nur richtig erglänzen, wenn sie nicht verwässert wird. Ne? Das ist ein Argument. Mit dem Argument hat er sich wirklich aus dem Arsch gezogen. Und mit sowas kann man alles begründen.
Musst du dich wieder zensieren.
Die Schönheit der nationalsozialistischen Rassenlehre, die erglänzt nur, wenn man die konsequent durchzieht. Ne? Wäre genauso ein dummes Argument. Also Spermann will ihn jetzt nicht da zum Nazi machen, aber das kommt mir so in den Sinn. Man kann jede dumme Regelung damit verteidigen, wenn man sagt, ja, die kommt nur so richtig schön zur Geltung. Völliger Blödsinn. Er glaubt auch, dass die höhere Scheidungsrate daher kommt, dass die Katholiken von vornherein darauf spekulieren, dass sie sich wieder scheiden lassen können. Das liegt zum einen an den Katholiken, es liegt aber auch daran, dass die keine ordentlichen Ehevorbereitungskurse mehr kriegen.
die Kurse werden ja gegeben von Leuten, die keine Ahnung haben von Ehe, ne?
Also vor allem habe ich mir überlegt, wenn jetzt heute einige Bischöfe mal zumindest doch die Problematik hier der wiederverheirateten Geschiedenen ansprechen, dann waren die Bischöfe, dann war ja die Kirche da nicht Vorreiter, ne, sondern erst hat sich die Realität eben so entwickelt, dass immer mehr Leute geschieden werden, dass es heute ganz normal ist. Und dann wird, also jetzt war ich natürlich noch nicht im katholischen Ehevorbereitungskurs, aber ich gehe davon aus, dass sich erst die Realität mit den Scheidungen so entwickelt hat und dann die kirchliche Praxis da nachgezogen ist. Und das nicht, als noch keiner an Scheidung dachte, diese fiesen Ehevorbereitungspfaffen dann den Leuten gesagt haben, ja, das ist alles unverbindlich und so, könnt ihr euch auch wieder scheiden lassen. Also so scheint Spermann es sich irgendwie vorzustellen, ist zumindest mein Eindruck. Dann verweist Spermann auf Aristoteles, der ja gesagt hat, dass die Sünde noch viel größer ist, wenn sie gewohnheitsmäßig passiert, als wenn man so einmal sündigt und dann ein schlechtes Gewissen hat.
Das gebe ich. Aristoteles war Christ?
Ja, also Spermann muss es ja wissen.
Der war dabei.
Ja, genau. Ich gebe das natürlich zurück an Spermann, weil Spermann eben gewohnheitsmäßig und natürlich total merkbefreit aus Prinzip immer die christliche Lehre rechtfertigt. Und aus meiner Sicht ließe sich das auch gegen ihn richten. Und dann, man könnte fast sagen, da wird Spermann noch menschlich. Also er bemüht noch den sexuellen Missbrauch in der Kirche. Die Kirche hat ja zugegeben, dass er beim sexuellen Missbrauch den Opfern nicht so ganz gerecht geworden sei. Diese Feststellung ist für Spermann aber nur Mittel zum Zweck, weil er jetzt sagt, ja, aber wenn man jetzt die geschiedenen Wiederverheirateten doch zur Eucharistie zulässt, dann muss man ja auch an die Opfer denken. Wenn jetzt eine Frau beispielsweise, der Mann hat sie verlassen für eine andere Frau, mit der er jetzt zusammen, also verheiratet ist, das wäre ja jetzt quasi immer der zusätzliche Hohn oder Demütigung jetzt noch für die verlassene Frau, wenn der jetzt gerade die Eucharistie kriegt. Da sind aber auch die meisten Katholiken wieder uneins mit Spermann. Denn das Problem ist ja, das hatte ich gelesen bei dieser Auswertung der römischen Umfrage, das Problem ist ja, du kannst ja auch unschuldig geschieden werden. Nehmen wir hier die Frau, der Mann verlässt sie für eine andere, dann kann die Frau eben nach katholischer Lehre auch nicht wieder heiraten. Obwohl sie, nehmen wir mal an, total unschuldig sein könnte.
Ich habe da ein schönes Beispiel aus meiner Bekanntschaft. Das passt genau rein. Ich habe eine Frau, ich kenne eine Bekannte, die arbeitet in einem kirchlichen Unternehmen, katholisch, und deren Mann ist in Brasilien und betrügt sie. Und sie kann sich von ihm nicht scheiden lassen, weil er hat ihr nämlich angedroht, wenn sie sich scheiden lässt, dann wird es bekannt geben, sodass sie ihren Job verlieren wird. Mhm. Die erpresst also der Mann erpresst, obwohl er sozusagen, der Mann geht fremd, das weiß sie, erpresst sie, dass sie quasi sich nicht scheiden lassen kann und jemand Neues noch nicht mal eine neue Beziehung machen kann, weil dann sie nämlich damit droht, sobald du irgendwas machst, einen neuen Freund hast oder sonst irgendwas, werde ich das dem Arbeitgeber anzeigen und dann bist du deinen Job los. Das ist genau das, die Art von Moral, die wir dann hier in der Praxis sehen.
Ja, Probleme, die es ohne die katholische Kirche gar nicht erst gäbe.
Genau.
Eine endlose Liste.
Ja, ja, das ist jetzt nur ein Fall, der mir persönlich bekannt ist. Also, ich will jetzt keinen Namen nennen.
Es war noch ein anderer Punkt. Ich überlege gerade.
Während du überlegst, kann ich noch etwas sagen, was Jesus zum Bereich, der, also in der Bibel steht, zum Thema Hochzeit, was Jesus da beigetragen hat. Und Jesus hat ja keine einzige Ehe geschlossen und hat keinen einzigen Menschen getauft, im Neuen Testament. Aber das heilige Sakrament der Ehe, das er gefeiert hat, ist die Hochzeitsfeier. Das heißt, Jesus war die Feier bei der Hochzeit von Kanaan. Da war er nur auf der Party, da war er nicht irgendwie dabei bei der Hochzeitsschließe. Der war eigentlich nur das Fressen und Saufen bei der Party wichtig. Und deswegen ist das die eigentliche heilige Handlung, die wir sozusagen in Jesus Nachfolge dann auch mitmachen sollten. Wir sollten uns also nicht um die Angelegenheiten der Brautpaare kümmern, sondern einfach nur schauen, dass wir möglichst viel kriegen, wenn wir Jesus Beispiel folgen wollen.
War das das, wo er Wasser in Wein verwandelt?
Genau. Ah,
ja. Also, die Atheisten kennen sich aus.
Also die Moral daraus ist, Jesus sagt uns, wir sollen auf Hochzeiten Partytricks machen.
Also ich habe gerade versucht, was die beiden Argumente waren, die normale Katholiken haben gegen Spähmann. Also die sagen natürlich nicht, wir sind gegen Spähmann, aber da haben selbst die normalen Katholiken noch mehr gesunden Menschenverstand als Spähmann. Das eine ist, wie gesagt, dass die Katholiken im Leben wissen, man kann auch zu Unrecht verlassen werden von seinem Partner und dann verbaut einem halt hier die katholische Regelung, wenn man das Ganze ernst nimmt, die Möglichkeit, wieder mit einem neuen Partner nochmal glücklich zu werden. Das Zweite ist, dass niemand daran gehindert wird, also die Ehe zu brechen. Also Spähmann spricht ja hier vom ehebrecherischen Konkubinat in seinem Artikel. Also er meint damit, wenn man als Katholik geschieden ist und nochmal geheiratet hat, das ist das ehebrecherische Konkubinat. es wird niemand daran gehindert, sich scheiden zu lassen durch die Regelung und mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin zusammenzuleben. Die sind erst von der Eucharistie ausgeschlossen, wenn die wieder heiraten. Also das heißt, wer unehelich mit dem neuen Partner zusammenlebt, der darf an der Eucharistie teilnehmen. Wer jetzt aber seine neue Beziehung so ernst nimmt, dass er heiratet, der darf nicht. Und das wird natürlich auch als Widerspruch, der er ja ist, wahrgenommen von den übrigen Katholiken, die da vielleicht mehr ergebnisoffen denken als Spähmann. Und dieser Beitrag war für mich wieder wirklich so ein typischer Spähmann. Die katholische Kirche hat ein Dogma und Spähmann zieht sich irgendwelche dummen Pseudo-Argumente dafür auf den Arsch. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und hier eben ganz besonders klar, völlig unmenschlich, weil hier zählt die Schönheit der kirchlichen Lehre und was Jesus angeblich gesagt hat. Und das einzige Mal, wo er hier auf was Menschliches kommt, biegt er es auch wieder so, dass es ihm passt, wo offensichtlich die Mehrheit selbst der Katholiken erkennt, dass die herrschende Praxis auch ungerecht ist. Also, Spähmann, der Gegenbeweis zu der These von Frau Rana, ein frommer Mensch kann nicht dumm sein.
Er kann.
Spähmann aus meiner Sicht unsagbar dumm und eben trotzdem immer wieder in namhafte, seriöse Medien gezogen, darf sich da äußern, finde ich sehr bedauerlich, dass so ein Gesülze, wie auch von der Frau Rana, dass das nicht mehr entlarvt wird. Also wenn die Leute nicht merken, dass sowas totaler Stuss ist, dann sind sie echt merkbefreit, muss ich sagen.
Ja, es ist halt die Frage, ob man zuhört. Und das sieht man ja auch in der Kirche, wenn man es gibt Leute, die hören zu und die regen sich auf über das, was da gesagt wird. Und es gibt Leute, die mögen den Tonfall und wie es gesagt wird. Und dass da so ein älterer Herr dann was Schönes schreibt und so weiter. Und man legt sich das dann zurecht. Ich denke mal, das ist doch so eine Art Ausblenden der Wirklichkeit.
Oder? Kuschelchristentum?
Ja, Kuschelchristentum, ja, aber auch vielleicht um das Überwinden der kognitiven Dissonanz. Dass man sich sozusagen sagt, okay, das ist so und ich finde, er hat recht, weil er recht haben muss. Man holt sich ja dann quasi immer von seinem Bias. Deswegen, man muss ja auch immer die Gegenargumente immer überprüfen und dann auch die eigene Position kritisch hinterfragen und das ist da quasi nicht das Ziel. Und damit, ja, es ist anstrengend, es ist unangenehm, es kommt vielleicht etwas raus. Man möchte nicht den falschen Schluss ziehen. Das ist ja auch ein typisches Argument, das man dann hört. Ja, aber wenn die recht hätten, die anderen, dann gäbe es ja keinen Himmel und dann hätten wir kein ewiges Leben und so weiter. Und das wär doch schade, ne? Also denken wir jetzt mal gar nicht drüber nach. Also oder, aber wenn der recht hat, dass ich so eine kleine Chance habe, die Lotterie zu gewinnen, dann bin ich nächste Woche gar nicht Millionär. Das wäre doch schade, darüber nachzudenken. Und genau so ist das da. Und dann ist man halt in dieser Wertegemeinschaft der Lotteriegewinner, der zukünftigen, und muss sich dann keine Gedanken drüber machen, dass man Geld spart oder irgendwas macht und so.
Gut, wir haben ja heute viele Themen, deswegen können wir zum nächsten Thema kommen. Das ist, der Arche-Roller, Timo Roller. Und ich schlage vor, einfach um es für Timo spannender zu machen, überspringen wir das jetzt und machen erstmal mit was anderem.
Grüße!
ja. Damit kommen wir zum nächsten Segment. Das sind Hostienwunder.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.